Kapitel 4. Durchblutungsstörungen. Auswirkungen vom Großhirn bis zum kleinen Zeh. Die Selbstregulation im Gehirn. Unser Gehirn ist in gewissen Grenzen vor großen Blutdruckschwankungen geschützt, und zwar durch die sogenannte Autoregulation. Das bedeutet, dass der Blutdruck im Gehirn in gewissen Grenzen gehalten werden kann, solange der Blutdruck aus dem Herzen kommend nicht zu hoch ist oder zu stark abfällt. Im Bereich der Halsschlagadern sitzen die Druck- oder Barorezeptoren. Sie melden dem Gehirn die aktuellen Druckwerte, um gegebenenfalls mit entsprechenden Signalen an Herz und Arterien gegenzusteuern. Das heißt, den Blutdruck zu zügeln, wenn dieser zu hoch in den Halsschlagadern ankommt. Hierfür ist der Vagusnerv, ein Ast des parasympathischen Nervensystems, zuständig. Besteht eine dauerhafte arterielle Hypertonie und wird die Autoregulation durch zu hohe Werte durchbrochen, sind Hirnschädigung, Schlaganfall oder vaskuläre Demenz die möglichen Folgen. Eine Überempfindlichkeit der Druckrezeptoren im Alter und bei Arteriosklerose der Halsschlagadern kann bei einer Bewegung des Kopfes zu einer besonderen Schwindelsymptomatik führen. Schlaganfall und Demenz. Für den Schlaganfall ist die arterielle Hypertonie der wichtigste und häufigste Risikofaktor. Unser Gehirn reagiert sehr empfindlich auf einen erhöhten Blutdruck. Durchblutungsstörungen sind gefährlich und die Durchblutung des Gehirns wird durch einen hohen Blutdruck nicht besser, sondern schlechter. Die schlimmsten Folgen der Hypertonie sind eine Gehirnblutung oder der Verschluss eines Gehirngefäßes, was zu einem tödlichen Schlaganfall oder lebenslanger schwerer Behinderung führen kann. Lähmungserscheinungen sind ein wichtiges und sehr ernstes Symptom eines Schlaganfalls oder einer vorübergehenden Durchblutungsstörung des Gehirns. Ein häufiges Beispiel hierfür ist ein plötzlicher schiefer Mund mit Behinderung beim Trinken, Essen oder Sprechen. In dieser Notfallsituation sollte sofort eine ärztliche Behandlung erfolgen. Das gleiche gilt für Wortfindungsstörungen, eine plötzlich verwaschene Sprache und Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen der Hand. Auch wenn diese Symptome nur vorübergehend auftreten, eine sogenannte transitorische ischämische Attacke, TIA, ist eine ärztliche Abklärung und Behandlung zwingend notwendig. Durchblutungsstörungen des Gehirns können nicht nur zum Schlaganfall führen, sondern auch zur sogenannten vaskulären Demenz. Vaskulär bedeutet gefäßbedingt. Nicht jede Demenz ist eine Alzheimer-Demenz. Mindestens ein Drittel der demenziellen Erkrankungen sind Folge von chronischen Durchblutungsstörungen des Gehirns und Gefäßrisikofaktoren. Diese Demenzform lässt sich ähnlich wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall verhindern, indem Risikofaktoren in jüngeren Jahren und im mittleren Lebensalter erkannt und behandelt werden. Hier besteht ein großes präventives Potenzial, um die zweithäufigste Demenzform zu verhindern. Tatsächlich ist die Inzidenz der Demenzerkrankungen in den letzten Jahren erfreulicherweise nicht so dramatisch angestiegen wie befürchtet. Erklärt wird das durch die zunehmend konsequente Behandlung der Risikofaktoren, wie der besseren Blutdruckeinstellung bei arterieller Hypertonie. Es gilt auch zu bedenken, dass sich hinter kognitiven Störungen eine schwere Depression verbergen kann. Eine Abgrenzung zu einer Demenzerkrankung ist sehr wichtig, weil eine antidepressive Behandlung andere bzw. höhere Erfolgsaussichten hat. Neben einer medikamentösen Therapie kann eine Steigerung der körperlichen Aktivität und sportliche Betätigung die depressive Symptomatik deutlich verbessern. Risiko Herzinfarkt. Herzinfarkte sind Folge einer Durchblutungsstörung des Herzens und einer Arteriosklerose der Herzkranzgefäße, der Koronarien, die zu einer Verminderung der Sauerstoffversorgung des Herzens selbst führen. Wenn dann ein Kranzgefäß komplett verstopft, kommt es zum Herzinfarkt und zum Absterben von Herzgewebe. Sofern nicht rechtzeitig eine Auflösung der Verstopfung und eine Wiederherstellung des Blutflusses erfolgt. Die Interheart-Studie in 52 Ländern aus dem Jahr 2004 ergab weltweit dieselben 8 beeinflussbaren Hauptrisikofaktoren für einen Herzinfarkt. In absteigender Reihenfolge sind dies Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, psychosozialer Stress, Adipositas, Hypertonie, wenig Obst und Gemüse, Bewegungsmangel, Diabetes mellitus. Auch konnte gezeigt werden, dass Bewegungsaktivität und der Verzehr von viel Obst und Gemüse vor einem Herzinfarkt schützen. Besonders bemerkenswert ist, dass erstmalig die Bedeutung von psychosozialen Stressfaktoren untersucht wurde. Nach den Fettstoffwechselstörungen, insbesondere dem erhöhten LDL-Cholesterin und Rauchen, steht Stress an dritter Stelle. Fragen zu den folgenden Themengebieten sollten die persönlichen Stressfaktoren der Studienteilnehmer erfassen. Individuelle Faktoren: depressive Verstimmungen, länger als 2 Wochen innerhalb des letzten Jahres, Gefühl geringer Kontrollmöglichkeiten, Schlafstörungen. Persönliches Umfeld: Todesfälle, Erleben von Gewalt, Partnerschaftskonflikte, finanzielle Schwierigkeiten. Berufliches Umfeld: zu hohe Anforderungen am Arbeitsplatz, geringe Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, Arbeitsplatzverlust, Konkurs. Noch in den 70er Jahren wurden Patienten nach einem Herzinfarkt für längere Zeit ruhig gestellt, um ihr Herz zu schonen. Heute wissen wir, dass das nicht nur nicht notwendig ist, sondern sogar schädlich. Stattdessen werden die Patienten heute bereits am ersten Tag nach einem Herzinfarkt angemessen mobilisiert. Wichtig: die beschriebenen Herzinfarkt-Risikofaktoren sind ebenso bedeutend für alle anderen Organe, vom Großhirn bis zum kleinen Zeh. Die Augen sind der Spiegel des Blutdrucks. Die einzige Stelle im Körper, an der die Blutgefäße direkt live mit dem Augenspiegel beobachtet und beurteilt werden können, ist die Netzhaut oder Retina am Augenhintergrund mit den Gefäßen, die den Sehnerv versorgen. Der Blick durch dieses Augenfenster erlaubt die Beurteilung der sogenannten Mikrozirkulation, die in gewisser Weise repräsentativ ist für den Gesamtorganismus und die Durchblutung in anderen Organen. Durchblutungsstörungen am Augenhintergrund ziehen oft akute Sehstörungen, zunehmende Gesichtsfeldausfälle und Erblindung nach sich. Ursächlich sind meistens Regulationsstörungen im Herz-Kreislauf-Bereich, insbesondere bei erhöhtem Blutdruck und die Schädigung der Gefäße durch Diabetes. Im letzten Fall spricht man von diabetischer Retinopathie. Der erhöhte Blutdruck kann verschiedene Gefäßveränderungen am Augenhintergrund verursachen, beispielsweise eine Zentralvenenthrombose, einen Arterienastverschluss oder einen Gesichtsfelddefekt, wenn die Durchblutung der Netzhaut beeinträchtigt wird. Die Veränderungen der kleinen retinalen Arterien durch erhöhten Blutdruck bezeichnet man als Fundus hypertonicus. Aber auch ein sehr niedriger Blutdruck, die Hypotonie mit einem O, insbesondere eine starke Absenkung des Blutdrucks in der Nacht bzw. im Schlaf, kann die Durchblutung des Sehnervs beeinträchtigen und zu einem sogenannten Normaldruckglaukom führen. Hier ist der Augendruck nicht erhöht, sondern normalwertig. Die horizontale Lage im Schlaf erhöht den Druck des Augapfels auf den Sehnerv am Augenhintergrund. Das ist unproblematisch, wenn sich der Blutdruck in normalen Grenzen nach oben und nach unten bewegt. Sowohl ein erhöhter Blutdruck als auch eine zu starke Nachtabsenkung können die Durchblutung der Netzhaut beeinträchtigen. Der nächtliche Blutdruck ist definiert als Blutdruck im Schlaf und wird mit der ambulanten Blutdruck-Langzeitmessung erfasst. Wie bereits erwähnt, ist eine Selbstmessung des Blutdrucks in der Nacht nicht zielführend, weil sie keine Rückschlüsse auf das Blutdruckniveau im Schlaf erlaubt. Wird mit der ABDM eine nächtliche Hypertonie im Schlaf festgestellt, ist eventuell eine abendliche Medikation mit einem Blutdrucksenker notwendig. Wird aber eine starke Nachtabsenkung des Blutdrucks im Schlaf festgestellt, darf keine abendliche Medikation erfolgen, um eine weitere Absenkung zu vermeiden. Unsere Nieren leiden stumm. Eine Einschränkung der Nierenfunktion, die sogenannte Niereninsuffizienz, ist in den meisten Fällen Folge einer Durchblutungsstörung mit den wichtigsten Risikofaktoren arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Die nachlassende Nierenfunktion macht lange Zeit und bis zu einem gewissen Schweregrad keinerlei Beschwerden oder Symptome. Es ist daher wichtig, die Nierenfunktion mittels Blutuntersuchung, Kreatinin oder Cystatin C zu testen und den Urin auf eine erhöhte Eiweißausscheidung zu untersuchen. Primäre Nierenerkrankungen unterschiedlichster Ursache, wie beispielsweise Entzündungen, sind häufig mit einer Hypertonie verbunden. Insbesondere ist die Kombination aus Hypertonie und Diabetes für die Nieren sehr gefährlich. Hier gilt es, den Blutdruck aufmerksam zu behandeln und streng einzustellen. Als nicht-medikamentöse Therapie bei Nierenerkrankungen ist vor allem eine Einschränkung der Kochsalzzufuhr zu nennen. Eine fortgeschrittene Schädigung der Nierenfunktion macht auch eine Beschränkung der Kaliumzufuhr notwendig. Das macht die Milz. Die etwa faustgroße Milz liegt unter dem linken Rippenbogen. Im Kindesalter trägt sie zur Blutbildung bei und im gesamten Lebensalter ist die Milz wichtig für die Immunabwehr und den Abbau von überalterten Blutzellen. Sie ist allerdings kein lebenswichtiges Organ, das heißt, man kann auch ohne Milz leben. Eine Steigerung ihrer Durchblutung, zum Beispiel beim Sport, führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Lymphozyten aus der Milz in den Blutkreislauf. Das ist ein wichtiger Wirkmechanismus und zeigt, wie erhöhte körperliche Aktivitäten zur Stärkung der Infektabwehr beitragen. Der Lockdown während der Corona-Welle war unter diesem Gesichtspunkt kontraproduktiv, zumal sportliche Betätigung auch zur Steigerung der Schleimhautdurchblutung im Nasenrachenraum führt und somit den Eintritt von Keimen erschwert. Die Schaufensterkrankheit und das Raucherbein. Durchblutungsstörungen der unteren Extremitäten werden als periphere arterielle Verschlusskrankheit bezeichnet. Sie führt beispielsweise zu Schmerzen in der Wade, beim Gehen und einem Nachlassen der Beschwerden in Ruhe. Die Bezeichnung Schaufensterkrankheit bezieht sich darauf, dass Betroffene häufig unauffällige Ruhepausen einlegen, beispielsweise vor einem Schaufenster, bis der Schmerz nachlässt. Die Diagnose wird zunächst relativ einfach mit der Blutdruckmessung an allen vier Extremitäten gestellt, um zu sehen, ob der Blutdruck in den Beinen bzw. am Unterschenkel vermindert ist im Vergleich mit den Oberarmen. Normalerweise sind die Werte an den Beinen bei gesunder Durchblutung etwas höher als an den Armen. Ein Verhältnis von unter 0,9 Bein zu Arm deutet auf eine Minderdurchblutung der Beine hin. Hauptrisikofaktor ist das Rauchen, daher rührt auch die Bezeichnung Raucherbein. Eine der besten nicht-medikamentösen Therapiemaßnahmen ist das Gehtraining. Mit regelmäßiger Bewegungsaktivität bilden sich neue kleine arterielle Gefäße, die Kollateralen, welche die verengten oder verschlossenen Gefäße in den Beinen umgehen, dadurch die Sauerstoffversorgung der Beine verbessern, die Schmerzen lindern und die schmerzfreie Gehstrecke verlängern. Das ist ein sehr schönes Beispiel für die wunderbaren Reparaturvorgänge im Gefäßbereich durch Aktivität und Sport. Schwangerschaftsvergiftung. Gefahr für Mutter und Kind. Die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, Gestose oder Präeklampsie, ist keine Vergiftung, sondern eine schwere Durchblutungsstörung der Gebärmutter bzw. der Plazenta, wie wir heute wissen. Es handelt sich um eine schwere und potenziell lebensbedrohliche Komplikation für Mutter und Kind. Die Durchblutung der Plazenta, die den Embryo versorgt, ist aufgrund einer mangelhaften Ausbildung der Gefäße nicht ausreichend. Es kommt reaktiv zu einem starken Anstieg des Blutdrucks. Damit wird aber die Durchblutung nicht wirklich verbessert, sondern lediglich das Risiko weiter erhöht. In dieser Situation ist eine Blutdrucksenkung mit entsprechenden Medikamenten eine wichtige Maßnahme, um das Risiko zu vermindern, Komplikationen zu vermeiden und eine Frühgeburt zu verhindern. Ein bereits vor der Schwangerschaft erhöhter Blutdruck stellt einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Präeklampsie dar, ebenso ein erhöhter Blutdruck, der im Laufe der Schwangerschaft neu auftritt. Diese hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen gehören zu den führenden Ursachen mütterlicher und kindlicher Sterblichkeit und betreffen in Deutschland jedes Jahr ca. 70.000 Schwangere. Daher ist die regelmäßige Blutdruckmessung in der Schwangerschaft so wichtig, um die Risikoentwicklung rechtzeitig zu erkennen und eine blutdrucksenkende Therapie einzuleiten. Die amerikanische CHAP-Studie Chronic Hypertension and Pregnancy belegt den Erfolg dieser Maßnahme. Den Daten zufolge könnten jedes Jahr ca. 4.200 Präeklampsien und 3.150 Frühgeburten in Deutschland verhindert werden, wenn der Blutdruck einschließlich der leichten Hypertonie konsequent behandelt würde. Jede bestätigte Blutdruckerhöhung über 140/90 Millimeter Quecksilbersäule in der Praxis gemessen, sollte therapiert werden. Die gute Blutdruckeinstellung während der Schwangerschaft ist auch wichtig, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach dem Ende der Schwangerschaft zu minimieren. Denn ein hoher Blutdruck in der Schwangerschaft verursacht häufig eine dauerhafte Hypertonie der Mutter im weiteren Verlauf des Lebens. Mit der optimalen Blutdruckeinstellung in der Schwangerschaft können zwei Menschen gleichzeitig in relativ kurzem Zeitraum vor gravierenden Schäden bewahrt werden. Die dicken Kinder des Hungerwinters. Hoher Blutdruck der Mutter in der Schwangerschaft erhöht ebenso wie Untergewicht des Kindes das Risiko, dass das Kind im späteren Leben an einer Hypertonie oder Stoffwechselerkrankungen leiden wird. Das nennt man fetale Programmierung. Sowohl die Unterernährung des Fetus als auch eine rasche Gewichtsnormalisierung eines Frühgeborenen führen zu dieser Fehlsteuerung von Blutdruck und Stoffwechsel im weiteren Verlauf der Entwicklung. Die große Hungersnot in Holland, auch bekannt als Hungerwinter, fand zwischen 1944 und 1945 statt. Sie war das Ergebnis von Lebensmittelknappheit während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere nachdem die Alliierten die deutschen Versorgungswege blockiert hatten. Diese Hungersnot führte zu einer hohen Sterblichkeitsrate und zu etlichen Frühgeburten. Doch in der nächsten Generation entwickelten viele der zunächst untergewichtigen Kinder eine Adipositas als Folge der fetalen Dysregulation des Stoffwechsels. Frühgeborene, kleine und untergewichtige Kinder haben auch eine verminderte Anzahl von Nierenkörperchen, die für die Nierenfunktion zur Verfügung stehen. Das gilt als eine weitere Ursache für die Entstehung einer Hypertonie im späteren Leben. Die Vermeidung von Frühgeburten lohnt sich also doppelt. Erektile Dysfunktion. Durch Blutungsstörungen der Geschlechtsorgane können die Sexualfunktionen beeinträchtigen. Das kann besonders ausgeprägt sein beim Mann und wird als erektile Dysfunktion bezeichnet. Eine ausreichende Versteifung des Penis ist dann nicht mehr möglich. Ursächlich sind auch hier die Gefäßrisikofaktoren wie Hypertonie, Rauchen, Diabetes und Übergewicht. Die bekannten medikamentösen Erektionshilfen wie Sindalafin, Tadalafin und andere führen zu einer verbesserten Durchblutung der Schwellkörper im Penis. Diese Substanzen wurden ursprünglich zur Blutdrucksenkung entwickelt. Da sie aber keine langanhaltende Wirkung über 24 Stunden haben, sind sie als Blutdrucksenker bei Hypertonie nicht indiziert. Die blutdrucksenkende Wirkung kann jedoch nach Einnahme für einige Stunden anhalten. Ein gesunder Lebensstil kann die Sexualfunktion bis ins hohe Alter erhalten. Insofern ist diese auch ein wichtiger Indikator für die allgemeine Gesundheit. Abgesehen davon trägt die sexuelle Aktivität ihrerseits zur Reduktion von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis ins hohe Alter bei. Aneurysma. Eine deutliche Erweiterung einer Arterie wird als Aneurysma bezeichnet. Hoher Blutdruck und Rauchen sind die wichtigsten Risikofaktoren, die hierzu führen können. Die Aussackungen betreffen meistens die Brust- oder Bauchaorta. Deren Durchmesser beläuft sich normalerweise auf etwa 2 bis maximal 3 Zentimeter. Eine Erweiterung darüber hinaus gilt als Aneurysma und erfordert eine sehr gute Einstellung des Blutdrucks, um dessen Fortschreiten und eine Operation zu vermeiden. Erfolgt keine Behandlung und schreitet die Erweiterung voran, beispielsweise auf über 5 Zentimeter, besteht die Gefahr, dass ein Aneurysma platzt. Über die Haut immer cool bleiben. Die Durchblutung der Haut trägt wesentlich zur Regulation der Körpertemperatur, der Thermoregulation bei. Die Reagibilität der Gefäße lässt sich einfach prüfen. Werden die Hände im Winter nach einem halbstündigen Kältereiz, beispielsweise beim Laufen ohne Handschuhe, schnell wieder warm, spricht das für eine sehr gute Thermoregulation. Man nennt dies die reaktive Hyperämie oder erhöhte Durchblutung nach Kältereiz. Unsere Thermoregulation wird im Zusammenspiel vom Gehirn, genauer dem Hypothalamus, und der Wärmeproduktion im sogenannten braunen Fettgewebe gesteuert. Dieses befindet sich im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule neben den Wirbelkörpern und zwischen den Schulterblättern sowie über den Schlüsselbeinen. Die braune Farbe geht auf die große Anzahl von Mitochondrien in den Zellen zurück. Diese Zellkraftwerke produzieren Körperwärme durch die Oxidation von Fettsäuren. Säuglinge brauchen einen starken Wärmeschutz und haben deshalb mehr braunes Fettgewebe als Erwachsene. Insgesamt ist die Wärmeproduktion abhängig von Alter, Geschlecht, Ernährung und der körperlichen Aktivität. Bei einer schlechteren Durchblutung infolge eines Kreislaufkollaps oder im Schock wird die Haut blass und kalt, weil der Körper das Blut für die Durchblutung der lebenswichtigen Organe in den zentralen Kreislauf umleitet, wo es gebraucht wird. Unsere Haut spielt zur Regulierung der Körpertemperatur in Zeiten des Klimawandels und zunehmend heißerer Sommer eine immer größere Rolle. Um die Kerntemperatur, das ist die Temperatur in der Mitte des Körpers und im Bereich der zentralen Organe, konstant zu halten und eine Überhitzung zu vermeiden, trägt die Haut zur Kühlung der Hautgefäße und somit des gesamten Blutkreislaufs bei. Circa 3 Millionen Schweißdrüsen sorgen für eine flächendeckende Befeuchtung der gesamten Haut beim Sport oder in Ruhe bei Hitze. Die Verdunstung sorgt dann für eine Abkühlung der Haut und somit des Blutes in den Hautgefäßen. Die Kühlung durch Verdunstung gelingt aber nur ausreichend, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist. Außentemperaturen von beispielsweise 35 Grad Celsius sind bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% kein Problem, können jedoch bei 90% sehr kritisch sein. Diese Faktoren gilt es auch bei sportlicher Betätigung und körperlicher Belastung zu berücksichtigen. Hypotonie mit einem O. Auch zu niedriger Blutdruck kann zu Durchblutungsstörungen verschiedener Organe führen. Die Hypotonie mit einem O stellt an sich kein gesundheitliches Problem dar, wenn sie keine Beschwerden macht. Da es keine klare Definition gibt, ist jede Grenzziehung willkürlich. Meistens wird ein systolischer Blutdruck unter 90 bis 100 Millimeter Quecksilbersäule als hypoton bezeichnet. Wenn diese Werte durch eine zu starke Blutdrucksenkung mit Medikamenten auftreten und Schwindel bereiten, ist eine Reduktion oder Absetzung der Medikamente angezeigt. Ein niedriger Blutdruck wird konstitutionell, also ohne zugrunde liegende Pathologie, deutlich häufiger bei Frauen beobachtet als bei Männern. Circa 4-5% der Allgemeinbevölkerung sind betroffen. Der niedrige Blutdruck kann zur Müdigkeit, Antriebsmangel, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen führen. Wenn schwerwiegende Folgen auftreten, wie eine Durchblutungsstörung der Netzhaut mit Gesichtsfeldausfällen, ist eventuell auch eine medikamentöse Therapie zur Anhebung des Blutdrucks indiziert, um die Durchblutung zu verbessern. Reichliche Flüssigkeitsaufnahme und eventuell erhöhter Salzkonsum können den Blutdruck anheben. Schwindel, Kollaps und Ohnmachtsanfälle, auch Synkopen genannt, sind Folge einer Mangeldurchblutung des Gehirns. Hier kommen vielfältige Ursachen in Betracht. Oft liegt ein akuter Blutdruckabfall beispielsweise nach dem Aufstehen aus horizontaler Lage oder vom Stuhl, sogenannter orthostatischer Schwindel, zugrunde. Im Alter wird auch häufiger eine Schwindelsymptomatik nach einer Mahlzeit, der postprandiale Schwindel, beobachtet, wenn sich das Blut im Bauchraum zur Verdauung sammelt und für die optimale Hirndurchblutung nicht ausreicht. Eine seltenere, aber nicht minder wichtige Ursache für Schwindel und Synkopen ist das sogenannte Carotis-Sinus-Syndrom bei älteren Menschen mit Arteriosklerose der Halsschlagadern. Also einer Verkalkung können die Druckrezeptoren überempfindlich werden und beispielsweise beim Drehen des Kopfes einen Blutdruckabfall oder eine Abnahme der Herzfrequenz, eine Bradykardie, auslösen. Die Diagnose wird mit dem Carotis-Druckversuch während einer EKG-Aufzeichnung gestellt. Dabei massiert der Arzt leicht die Halsschlagader und beobachtet, ob die Herzfrequenz im EKG abnimmt oder sogar Pausen auftreten und ob der Patient Schwindel verspürt. Die Bezeichnung Vatermörder für die steifen Stehkrägen unserer Vorfahren rührt wahrscheinlich von der Beobachtung her, dass die Träger dieser Mode häufiger in Ohnmacht fielen oder sogar verstarben, wenn die Druckrezeptoren am Hals durch den Kragen stimuliert wurden und der Herzschlag aussetzte. Heute sind die häufigsten Ursachen ausgedehnte chirurgische Eingriffe und Strahlentherapie im Halsbereich mit Schädigung der Halsgefäße. Neben der akuten Symptomatik kann es im Rahmen des sogenannten Baroreflexversagens aber auch zu einer schweren Hypertonie mit starken Blutdruckschwankungen kommen. Die geschädigten Druckfühler reagieren dann pathologisch, das heißt nicht mehr adäquat im Sinne einer normalen Blutdruckregulation.